Thank you. Willkommen zu den Jazz News bei Radio Dreieckland. Durch die Sendung führt sie der Heinz Dillmann und heute unser Thema, eine weitere Folge zum 100. Geburtstag von Miles Davis, die elektrischen Jahre. Wir beginnen mit den Jahren 1967 bis 1970, drei Jahre, die entscheidend waren. Und den beiden letzten Platten des zweiten Miles Davis Quintetts mit Wayne Shorter, Saxophon, Tony Williams, Schlagzeug, Ron Carter, Bass und Herbie Hancock, Piano, und alles nicht elektrisch. Miles Davis an der Trompete und Flügelhorn. Und wir haben jetzt ein Stück gehört von der vorletzten Platte und sozusagen auch die Einläutung der Endphase, und zwar das Titelstück des Albums Nefertiti von 1967. Da war die Welt für viele Kritiker und Puristen und Bewunderer von Miles Davis noch in Ordnung. Ja, neben getragenen Melodien von Trompete und Saxophon, aber ein quirliges Schlagzeug von Tony Williams. Vorher auch nicht so zu hören. Ja, in früheren Sendungen thematisierten wir die frühen Jahre mit Charlie Parker und dann den Cool Jazz Phase und das erste Quintett mit modularer Spielweise und schon Coltrane am Sax und das schönste, beste Album nach Kritikermeinung weltweit, Kind of Blue. Ausstieg von Coltrane und Weiterentwicklung der Wege hin zum Elektro-Jazz, Jazzrock, nun wie auch immer das genannt wird, was folgt. Miles Davis hat ja irgendwie mit diesen Zuschreibungen nicht so Probleme gehabt. Er hat immer gesagt, ich spiele kein Jazz, sondern Black Music. Die folgenden Aufnahmen, die ich offerieren möchte, ist ein Album aus dem Jahre 1969, vom letzten Album des zweiten Quintetts, Phil de Kilimanjaro, und da hat Jill Evans noch mitgearbeitet, veränderte sich die personelle Zusammensetzung. Dave Holland ersetzt Ron Carter und Chick Corea Herbie Hancock, als auch den Sound der Band. Elektrischer Bass und E-Piano, afrikanische Rhythmuselemente und Blues- und Rockrhythmen. Das Schlagzeug bestimmt den Sound. Hier zwei Beispiele des Übergangs zum Jazzrock und den folgenden. Wir hören erst noch, und zwar gibt es einen Autor, Eric Nissensen, ein Amerikaner, der Miles Davis interviewt hat und auch Mitstreiter von Miles Davis. Und er beschreibt es dann so, wie das zu dem Elektrischen kam. Miles nahm noch ein Stück auf, eine Komposition von Tony Williams, und zwei Tage danach unternahm er einen kühnen Schritt in Richtung auf die Musik, die er spielen wollte. Und Herbie Hancock erinnert sich an diese Session. Zitat: Ich kam ins Studio und da stand ein elektrisches Fender Rhodes Klavier. Was soll das? Fragte ich Miles, und er sagte: Spiel darauf. Also spielte Herbie E-Piano in dieser Nummer, sie hieß Staff. Und Ron Carter spielte E-Bass. Die Rhythmusgruppe lieferte einen Beat, der irgendwie zwischen Rock und Tango lag, während die Bläser dazu eine Melodie spielten, die in ihren Konturen den Nummern ähnte, die Shorter für die Band schrieb. Carter und Hancock fanden sich rasch zurecht und Hancock ergriff sofort die Gelegenheit, besondere Effekte aus dem elektrischen Instrument herauszuholen. Ja, trotz dieser signifikanten Merkmale war das nicht die Geburt des Jazzrock. Da gab es noch andere, zum Beispiel den Vibraphonist Gary Burton, der Flötist Jeremy Steig, der Saxophonist Charles Lloyd und der Gitarrist Larry Coryell. Die hatten schon ein bisschen früher eine Fusion von Jazz und Rock experimentiert. Wir hören jetzt, wie gesagt, das letzte Album dieses zweiten Quintetts von Miles Davis, und zwar Phil de Kilimanjaro, und da hören wir zwei Titel, Frelon Brün, und kompositorisch wird von Kritikern behauptet, das Meisterstück dieser Platte, Mademoiselle Mabry. Tja, das war das zweite Stück aus der, ich finde, es ist eine Neuentdeckung für mich gewesen, dieses Album. Ja, es war ja das letzte Album eigentlich, ne, mit dem alten Quintett, mit dem zweiten Quintett von Miles Davis und den Stücken Frilon Bru und Mademoiselle Mabry. Phil de Kilimanjaro heißt es. Ist ein Tipp, sollte man sich vielleicht nochmal anhören. Denn jetzt geht's in elektrisch Richtung. Der Tod Coltranes war ein schwerer Schlag für Miles. Er hatte ein Zimmer und das einzigste Foto, was dort hing, oder ja, das war ein Foto von John Coltrane. Also er verehrte ihn sehr. Das war ja auf beiderseitigem Respekt. Viele Musiker auf seinen Spuren, also auf den Spuren von Coltrane, überzogen ihren Tribut für Coltrane und das Publikum verlor so langsam das Interesse an der Avantgarde. Die Hallen füllten sich mit Rockgruppen Beatles, Cream, Grateful Dead, Jefferson Airplane, Mothers of Invention und aufkommende elektronische Musik. Übrigens, Miles ist nie mit Frank Zappa zusammengetroffen, aber er fand den musikalischen Ansatz interessant. Miles bemerkte den Trend und war an der Musik interessiert, insbesondere an den Gruppen Sly and the Family Stone und James Brown. Und wer diese Musik hört, der diese repetierenden Rhythmen und da wird dann gesungen, Sprechtexte dazu und das Schlagzeug läuft und pumpt und pumpt und der Bass, der pumpt und das hat schon sehr, das war schon sehr ähnlich, was dann nachher Miles Davis produzieren sollte. Der Jazz, Zitat, verkündet Miles, hat sich so weit von seinen volkstümlichen Wurzeln entfernt, Zitat Ende. Die neue Popmusik war diesen Wurzeln viel näher als Cecil Taylor oder Archie Shepp, so Miles. Auch lernte er durch seine Frau Jimi Hendrix kennen und schätzen. Wer weiß, was noch sich entwickelt hätte, wenn Hendrix nicht am 18. September 1970 gestorben wäre. Die Musik vom Album In a Silent Way, das ist unsere nächste Vorstellung, vom Februar 1969, stellt auf der einen Seite eine Fortsetzung mit elektronischen Instrumenten und neu eine stilprägende Gitarre, aber stilistisch eine völlige Befreiung vom Bob-Konzept. Serielle Rhythmen, kurze Gitarrenriffs und ein Bass, der durchs ganze Stück swingt. Und da gibt es noch eine Bemerkung von den Interviews des amerikanischen Autors Eric Nissensen und er schreibt folgendes. Sowohl Herbie Hancock als auch Ron Carter wollten ja die Gruppe verlassen und eigene Formationen gründen und Miles engagiert an ihrer Stelle den britischen Bassisten Dave Holland und den Pianisten Chick Corea, der ähnlich spielte wie Hancock. Und Corea telefonierte mit Miles, um zuzusagen und war sehr erstaunt über das Ausmaß an künstlerischer Freiheit, das sein neuer Boss ihm zugestand. Er erzählt, Zitat von Corea, ich hatte mich ein wenig mit ein paar Wayne Shorter Nummern beschäftigt, die ich nicht kannte und fand, sie waren interessant und ließen viele verschiedene Möglichkeiten offen, wie man sie spielen konnte. Das sagte ich Miles und er meinte, yeah, so soll es auch bleiben. Dann entstand eine Pause und schließlich sagte er, ich weiß nicht, was ich dir noch sagen soll. Wir gehen einfach los und spielen. Und wenn du glaubst, dass etwas richtig ist, dann ist es auch richtig. Tja, dann hören wir jetzt mal rein. Die Besetzung des Albums In a Silent Way. Miles Davis Trompete, Herbie Hancock auch noch dabei bei einem Stück, Electric Piano, Chick Corea Elektropiano, Wayne Shorter Tenorsaxophon, Dave Holland Bass, Joseph Savinul Electric Piano und Organ, John McLaughlin Gitarre und Tony Williams Schlagzeug und wir hören das Stück Sheep und Querstrich Peaceful. Thank you. Anchor in a Silent Way. Sicherlich ein Vormeilenstein, bevor es dann richtig losging. August 1969, das berühmte Album Bitches Brew entsteht. Die Puristen kritisieren Miles Davis, dass er den Weißen gefallen will und das schwarze Erbe verrät. Doch Kritiker weltweit und Hörende bejubeln einen weiteren Meilenstein des Miles'schen Schaffens. Evanabel Hendrix und das große Festival Woodstock, wo die bestimmenden Rockgruppen der damaligen Zeit auch aufgetreten waren, motivierten ihn mehr in Richtung Rock, kann man so sehen, aber das wäre auch zu kurz gegriffen. Die Weiterentwicklung der modalen Spielweise hin zum freieren, nicht Themen- und Melodie gefassten seriellen Spiel mit Jam-Charakter und weitere Öffnung von Einflüssen anderer Kulturen aus Asien, Afrika, Europa, Lateinamerika und auch Karibik waren der Ansatz. Neu war die Bedeutung der elektrischen Gitarre, hier gespielt von John McLaughlin. Er experimentierte vorher auch schon, zuerst mit George Benson, als er noch kein Sänger und Popstar war, dann Joe Beck, später Mike Stern und John Scofield und andere. Die Gitarre bei den Jazzrock-Alben oft doppelt besetzt und der Bass und die Keyboards oft dreifach, sowie Drummer und Percussion, auch Sitar und Tabla. Die Besetzung von Bitches Brew war viel, viel größer, so ein richtiges Orchester. Miles Davis an der Trompete, Wayne Shorter Sopransaxophon, Benny Maupin am Bassklarinette, Joe Savinul am Elektrikpiano, Larry Young Elektrikpiano, Chick Corea Elektrikpiano, John McLaughlin Gitarre, Dave Holland Bass, Herbie Brox Elektrikbass, Lenny White Schlagzeug, Jack DeJohnette Schlagzeug, Don Alias Drums und Congas und Jamie Santos, Jim Reilly, Shaker und Congas. Also das ist schon ein Wahnsinnsorchester, was da auf der Bühne stand, wenn sie live spielten. Und wir hören jetzt mal rein in das Titelstück Bitches Brew. Thank you. Tja, das war ein zweites Stück, Spanish K. Ja, die Kritiker des Downbeat gaben Bitches Brew 5 Sterne, fanden aber schwierig, diese neue Musik zu beschreiben. Und der Titel war übrigens der Name eines Eintopfgerichtes, das Miles auf einer Speisekarte entdeckte und er fand, das war wohl die richtige Bezeichnung für die Musik. Und die Kritiker schreiben, Zitat, die Musik in diesem Doppelalbum zu hören ist, um zu vorsichtig zu sagen, ein fesselndes Erlebnis. Sie zu beschreiben ist wieder etwas ganz anderes. Wenn auch elektronische Effekte eine große Rolle spielen, so dominiert doch die Kunst und nicht irgendwelche Mätzchen und die Musik überragt alles. Zitat Ende. Ja, aber viele Kritiker waren verwirrt und auch enttäuscht, aber Bitches Brew bekam Gold, wurden mehr als 500.000 Exemplare verkauft und es war damals das erfolgreichste Jazz-Album und nicht nur des Jahres 1970. Ja, nach Bitches Brew gab es eine Zensur, eine personelle Zensur und die tragenden Musiker wie Wayne Shorter, Joe Savinul stiegen aus und gründeten Weather Report. Dann Tony Williams, die Band Lifetime und Herbie Hancock zum Soul-Rock Gemisch, was er machte. Zuerst aber noch zum akustischen Piano und dann später hat er sich dann an den Keyboards versucht. Kann man so sagen. Ja, und Chick Corea natürlich die Gruppe Return to Forever. Tja, mit veränderter Besetzung geht es dann weiter. Und zwar, Miles hat ja schon einen Soundtrack gemacht, der Deutsch Fahrstuhl zum Schafott, sehr erfolgreich, mit seinem Aufenthalt in Paris. Und jetzt ein zweiter Soundtrack zum Leben des ersten schwarzen Boxers Jack Johnson, ein Tribute to Jack Johnson, herausgekommen 1970. Und die Besetzung war jetzt etwas anders. Miles Davis Trompete, Steve Crossman jetzt am Sopransaxophon, Herbie Hancock am Organ, da spielt er wieder mit, John McLaughlin an der Gitarre und jetzt ein neuer Bassist, Michael Henderson am Elektrikbass und Billy Cobham, ein neuer Schlagzeuger am Schlagzeug. Hören wir das erste Stück, Ride Off. Bye. Ja, Miles war ja selber leidenschaftlicher Boxer mit eigenem Studio. Und wir können nur spekulieren, ob der Boxsack stellvertretend für das weiße Establishment war, wo er draufschlug. Die Band veränderte sich ja personell, wie schon gesagt. Ich habe zum Schluss noch einen Schmankerl. Und zwar ist die Platte erst 74 herausgekommen. Ist auch so ein Sampler. Get Up With It heißt er. Sind schöne Titel drauf und insbesondere das Stück Red China Blues, ein richtiger Blues von Miles Davis. Und die Besetzung ist Al Forster am Schlagzeug, Mutume Konga, Michael Henderson Fender Bass, Bernard Purdy am Schlagzeug und Colonel Dupree an der Gitarre, Wally Chambers Harmonika, Red Marcus am Brass Arrangement und Billy Jackson Rhythmus Arrangement. Schöne Nummer. Tja, wie geht's weiter? Die Büchse der Pandora ist geöffnet. Wohin steuert Miles Davis? Doch davon mehr in einer der folgenden Sendungen. Tja, verabschiede mich. Morgen gibt es wieder Jazz, die Jazz-Matinee und am nächsten Samstag zur gewohnten Zeit die Jazz-News durch die Sendung für die Seele, Heinz Dillmann.